Wir wollen heute auf ein Wort hören aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier.« Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, »Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie sprachen, »Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.« Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Nun, in der heutigen Zeit wissen wir, dass Christsein noch nie so gefährlich war wie heute. Nie zuvor sind so viele Christen auch diskriminiert, bedroht und verfolgt worden. Ich habe dazu recherchiert, was es heißt, dass weltweit über 100 Millionen Christen betroffen sind und die Tendenz ist weiter steigend der Verfolgung. Und am meisten leiden sie unter religiöser Diskriminierung oder eben auch unter Verfolgung. Obwohl das Recht auf Religionsfreiheit seit Jahrzehnten als grundlegendes Menschenrecht eigentlich international anerkannt ist, wird es in der Praxis in zahlreichen Regionen der Erde bis heute auf vielfache Weise missachtet. In rund 50 Staaten werden Menschen in ihrer Religionsfreiheit und Ausübung behindert und in etlichen davon kommt es zu schweren Verletzungen. Erst letzten Montag las ich Folgendes in einer Tageszeitung. Eine christliche Grundschullehrerin ist am gestrigen Sonntag in letzter Instanz wegen angeblicher Beleidigung des Islam zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Vor einem Jahr war die Lehrer zu einer beispiellos hohen Geldstrafe von 100.000 ägyptischen Pfund, das sind rund 10.000 Euro, verurteilt worden. Nach Angaben der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte hatte daraufhin nicht nur die Grundschullehrerin Berufung gegen dieses Urteil eingelegt, sondern auch der Staatsanwalt, weil er forderte, die Beleidigung des Islam müsse mit Gefängnis bestraft werden. Die bei ihrer Verhaftung 23-jährige Lehrerin war von 3 10-jährigen Schülern einer Grundschule in Luxor beschuldigt worden, in ihrem Unterricht über die Geschichte der Weltreligionen, den Islam und den Propheten Mohammed beleidigt zu haben. Und so könnte man noch viele weitere Fälle nennen, die man aus der Presse oder aus christlichen Missionsbriefen herausnehmen kann, wo eben Christenverfolgung an der Tagesordnung sind. Wir hier leben noch in Freiheit und können unseren Glauben ausleben, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Denn es kann eine Zeit kommen, in der wir das nicht mehr können oder dürfen. Und wie sollen wir dann unseren Glauben leben? Geschweige, wie evangelisieren? Vor allem dann, wenn wir wegen unseres Glaubens gar ins Gefängnis müssen oder man uns andere harte Strafen auferlegt. Diese Fragen können auf uns zukommen und dann stellt sich für uns die Frage, wie verhalten wir uns dann? Damit wollen wir uns heute Morgen in dem Predigttext beschäftigen. Zunächst wollen wir schauen, wie kam es dazu, dass Paulus und Silas ins Gefängnis kamen. Eine Frau in Philippi hatte hellseherische Fähigkeiten, einen sogenannten Wahrsagegeist, wie uns hier die Apostelgeschichte berichtet. Sie konnte den Menschen, die zu ihr kamen, die Zukunft voraussagen. Nun, sie war eine Magd, sie gehörte einem oder auch vielleicht mehreren anderen Herren, für den oder die sie wohl eine Art Goldesel war, durch das, was sie tat. Und ihre Fähigkeiten brachte sie ihren Besitzer eben auch eine große Menge Geld ein. Wir müssen das als finsterstes Heidentum bezeichnen, was hier passiert. Und in dieses hinein kam nun Paulus mit dem Licht des Evangeliums. Die arme Frau, die sowohl von einem bösen Geist gebunden war, als auch von ihren Herren ausgebeutet wurde, erkannte dieses Licht und wurde getrieben, dies auch zu sagen. In Vers 17 heißt es dazu: Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Nun, obwohl das der Wahrheit entsprach, konnte eine solche Verbindung mit einer Besessenen das Evangelium Christi in Gefahr bringen. Schon immer machten sich Dämonen den Aberglauben der Menschen zunutze, gerade auch in der heutigen Zeit. Paulus erkannte aber diese dämonische Bindung der Frau und gebot dem bösen Geist, von ihr auszufahren. Das geschah dann auch in derselben Stunde. Doch damit war nun ihre Fähigkeit zur Wahrsagerei weg und ihre Herren mussten nun erkennen: Jetzt sind wir die Dummen. Unsere Haupteinnahmequelle ist versiegt. Das wollten sie sich nicht bieten lassen. Und so war dann eben auch schnell ein Grund gefunden, Paulus und Silas vor das Gericht zu bringen. Dazu lesen wir in Vers 18: Und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen: Diese Menschen bringen unserer Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden. Hier wurde Paulus und Silas vorgeworfen, einen verderblichen Einfluss auf die Stadt auszuüben, indem sie Ordnungen verkündeten, die die Einwohner weder annehmen noch einhalten durften, weil sie Römer waren. Und der angeblich gestörte politische und bürgerliche Friede musste nun herhalten, um den finanziellen Verlust, den ihre Herren erlitten hatten, zu verdecken. Und dann hören wir ja auch noch am Ende des Verses 18 dieses Argument: Sie sind Juden. Und das tat ein Übriges, denn es bedeutete: Das sind Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Damit brachten sie dann natürlich auch die Stadtbewohner und die Richter auf ihrer Seite. Wir lesen dazu in Vers 22: Und das Volk wandte sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Das war zum Beispiel eine der drei Auspeitschungen, von denen der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 11 spricht. Soweit die Vorgeschichte, die dazu führte, dass Paulus und Silas ins Gefängnis überliefert wurden, und zugleich vier Fragen an uns. Wie würden wir uns verhalten? Müssten wir aufgrund unseres Glaubens und das Festhalten am Worte Gottes eines Tages ins Gefängnis? Würden wir fröhlich sein, trotz aller Entbehrungen? Wie sehe es da mit meiner Geduld aus, wenn wir auf das Eingreifen Gottes warten? Hätten wir einen Anlass, in einer solchen Situation Gott zu loben und zu singen? Das wollen wir uns nun näher betrachten. Und zwar heißt es in den Versen 23 und 24: Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl den Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Ja, was wir hier hören, ist, dass die Apostel hart geschlagen worden sind und dass man sie ins Gefängnis warf. Und das war mit Sicherheit kein vielversprechender Empfang in der ersten europäischen Stadt, in der sie das Evangelium verkündigten. Und dazu hören wir noch, dass man ihre Füße in einen Block legte. Was kann man sich darunter vorstellen? Nun, der Block bestand aus zwei Holzbalken mit jeweils zwei halbkreisförmigen Löchern, in die man die Unterschenkel einspannen und fesseln konnte. Indem man die Holzbalken zusammenlegte, waren die Beine dann dick genug, führte das nach wenigen Stunden zu sehr schmerzhaften Blutstauungen. Diese Art der Fesselung war eine Maßnahme, die eigentlich nur bei besonders gefährlichen Verbrechern angewandt wurde, um sie halt am Ausbrechen zu hindern. Also hatte der Gefängniswärter aus seiner Sicht alles getan, um auf der sicheren Seite zu sein, dass sie nicht fliehen konnten. Und wie man sich weiter vorstellen kann, war das Gefängnis für Paulus und Silas nicht komfortabel. Die Wunden, die die Auspeitschung auf dem Rücken hinterlassen hatten, werden sehr schmerzhaft gewesen sein. Und dazu, weil die Beine eingezwängt waren, konnten sie sich weder drehen noch wenden. Dieses ganze Geschehen ist eine tiefe Entehrung der Apostel. Da waren keine Heiden, die auf das Evangelium gewartet und die Apostel mit offenen Armen ehrenvoll empfangen hätten. Nein, mit geballter Feindschaft dem Evangelium gegenüber begegneten sie den Aposteln. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und dann kam noch das Gefühl hinzu, dass man völlig ohnmächtig war von der Menge der Heiden und dass man von der Justiz überrollt worden ist. Und das alles von den Römern, die doch meinten, aller Welt das Recht zu bringen, ungerecht behandelt worden zu sein. Und dazu die Finsternis im Gefängnis tat ihr Übriges. In Vers 25 lesen wir dann, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Dass Paulus und Silas auch in dieser Lage noch dazu imstande waren, Gott anzubeten und zu loben, gibt unserem Text doch eigentlich eine ganz besondere Bedeutung. Denn es heißt im Psalm 42, Vers 9 schon, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Anscheinend haben sie sich daran erinnert. Denn ihr Lobpreis und ihr Beten drangen nicht nur zu Gott vor, auch die anderen Gefangenen hörten es. Das muss eigentlich schon recht seltsam für die anderen Gefängnisinsassen gewesen sein. Da sitzen zwei Christen im Gefängnis, ausgepeitscht und voller Schmerzen, und dann finden sie noch Anlass, ihren Gott zu loben. Sie sangen betend, wie es im Grundtext heißt, und brachten so ihr Gebet in Form einer Hymne dar. Und es beinhaltete alles, was ein Gebet enthalten kann. Dank, Bitte, Fürbitte, Lob und das Ersuchen Gottes um Hilfe und andere speziellen Dinge. Und das war ja auch nur möglich, weil sie auf den unsichtbaren Gott sahen und ihm glaubten. Und weil sie sich von den äußeren Umständen, unter denen sie sich befanden, nicht beeindrucken ließen. Sie wussten nicht, was passieren würde und ahnten es auch nicht. So fanden sie die geistige Kraft, inmitten all des hässlichen und dämonischen Feldes, in dem sie sich befanden, in ihrem Gebet. Auch wussten sie, dass Gott auch dort im Gefängnis bei ihnen war und sie auch hörte. Denn Gott, der Schöpfer aller Dinge, hat Zugang auch zu Gefängniszellen und zu jeglichen anderen Orten auf dieser Welt, wo es auch sein mag. Und die Erkenntnis Gottes als Schöpfer und Erlöser trug sie in ihrem Glauben. Das ist etwas, was wir festhalten wollen. Wo man früher im Angesicht von Leid und Tod immer wieder Trost im Gebet und in Glaubensliedern gefunden hat, so gilt uns das heute auch noch. Und darum wollen wir auch darauf achten, besonders darauf achten, dass es christliche Fassaden gibt, in denen zum Beispiel unter ekstatischen Liedern, Trommelklängen und weiteren modernen Musikinstrumente musiziert wird, die mit der hier erwähnten Situation nichts zu tun haben. Wir sollten uns hüten, auf so etwas reinzufallen. Das ist ganz ohne Frage ein Ausdruck unserer geistlichen und kulturellen Verarmung. Denn die heutige Generation von Menschen kennen wohl das Gestöhne und das Geschrei der Beat-, Pop- und Rockgruppen und wohl auch das ein oder andere singbare Lied. Aber christliche Lieder, dazu noch mit einer biblischen Botschaft, die transportiert werden soll, gehören leider nicht mehr zu unserem Kulturschatz heute. Könnten wir in vergleichbarer Situation angesichts von Leid und Entbehrungen Gott im Lied loben, im Leid loben? Es ist von daher nicht verkehrt, zu diesem Zweck eben auch die großen Glaubenslieder auswendig zu lernen. Das soweit dazu. Nun kehren wir zurück zu Paulus und Silas im Gefängnis und wie der Herr nun auf ihr Gebet und den Lobgesang antwortete. Dazu lesen wir in den Versen 26 bis 28. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selber töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tue dir nichts an, denn wir sind alle hier. Wie wir aus der Presse wissen, sind Erdbeben an der Küste des Mittelmeers häufig, gerade auch in der Ägäis und im Raum vor der Türkei. Und nun so fügte es Gott, dass es gerade zu dem Zeitpunkt, als die Gebetslieder der beiden Apostel das Gefängnis durchdrangen, ein Erdbeben geschah und sich den Gefangenen die Türen in die Freiheit öffneten. Und diese völlig übernatürliche Befreiung erinnert uns auch an ein ganz ähnliches Erlebnis von den Aposteln in der Apostelgeschichte 5, wo der Engel des Herrn in der Nacht die Türen des Gefängnisses öffnete und sie hinausführte. Und das Ganze war mit Sicherheit eine höchst ungewöhnliche Erfahrung, die die Insassen des Gefängnisses hier um die Mitternacht machten. Die Erde bebte, die Grundmauern des Gefängnisses wanken, alle Türen öffneten sich und von allen fielen die Fesseln ab. Als der Gefängniswärter nun aus dem Schlaf erwachte und sah, was geschehen war, musste er ja um sein Leben fürchten, denn er hätte die Flucht der ihm übergebenen Gefangenen mit seinem Leben bezahlen müssen. Und eben um dem zuzuvorkommen, richte er das Schwert gegen sich selbst. Als Paulus das sah, rief er ihm jedoch zu, dass sie alle noch da seien und verkündigte ihm auch noch dabei das Evangelium. Es scheint, dass die anderen Gefangenen so beeindruckt von dem Gott waren, zu dem Paulus und Silas gebetet hatten, dass sie es nicht wagten zu fliehen. Denn wie wir gehört haben, waren sie noch alle da. Nun, wie geht's weiter? In den Versen 29 bis 34 heißt es, da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein, fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie hinaus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Wir hören hier, wie der Gefängnisaufseher zitternd fragte: Liebe Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und diese Frage ist höchst bedeutsam, denn ganz sicher wusste er, worum er bat. Zweifellos hat er von der Magd und ihrem Geschrei gehört, dass diese beiden Männer Knechte Gottes seien und das Heil brächten. Und auch die Lobgebete von Paulus und Silas vernommen. Dann hat er das schreckliche Erdbeben und die sich daraus ergebende Möglichkeit für die Gefangenen zu fliehen, sowie die ermutigenden Worte, die Paulus sprach, waren dann letztendlich der Anstoß, nach dem Weg der Rettung zu fragen. Und dann sprachen sie die große Verheißung aus Vers 31 aus: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Dieser 31. Vers hier ist ein Schlüsselsatz in der Botschaft des Glaubens. Alles, was zur Rechtfertigung eines Menschen nötig ist, ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Der Gefängnisaufseher hatte gefragt, was er tun sollte. Die Antwort war, dass keinerlei Werke von ihm gefordert wurden. Das Einzige, was er tun musste, war, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Das, ihr Lieben, das ist doch reines Evangelium, was wir hier hören. Und welches sich eben von allen anderen Religionen und Weltanschauungen unterscheidet. Und dann lesen, hören wir auch weiter die Worte, und dein Haus. Und das bedeutet hier, dass die Mitglieder seines Haushaltes ebenfalls gerettet waren, wenn sie an den Herrn glaubten. Noch etwas Interessantes entnehmen wir aus dem Text. Nicht nur, dass der Gefängnisaufseher zum Glauben kam. Nein, er diente direkt Paulus und Silas, indem er ihnen die Striemen abwusch, was eigentlich eine erstaunliche Handlung ist, wenn man bedenkt, wie er vorher gehandelt hat. Und dann bezeugte er und all die Seinen durch die Wassertaufe, dass sie nun gläubig an den Herrn Jesus Christus geworden waren. Dann nahm der Gefängnisaufseher seine ehemaligen Gefangenen mit in sein Haus auf, gab ihnen zu essen, und wieder einmal führte die siegreiche Verkündigung des Evangeliums, selbst im Gefängnis bei den Menschen, die es hörten, zu großer Freude. Es ist ein höchst ungewöhnliches Ereignis hier, was uns beschrieben wird, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Wir sehen, wie Paulus und Silas ihre Mission in Philippi, die sie hatten, eben auch trotz der Gefangenschaft im Gefängnis fortsetzen konnten. Und das in der buchstäblichen Dunkelheit eines römischen Gefängnisses und inmitten der Finsternis des Heidentums wurde das Licht des Evangeliums angezündet. Menschen kamen zum Glauben. Hier war es der Gefängniswärter mit seinem Haus. Und wir erkennen daran, dass man das Wort Gottes nicht aufhalten kann, trotz aller Widerstände. Das Geschehen von damals und besonders die Zusage, die Gott hier im Vers machte, sollten auch uns, für uns immer wieder Anlass sein, den Herrn zu loben. Und wenn man das Ganze sich betrachtet, diese ganze Geschichte, so kommt man zu der Erkenntnis, dass es sich hier um eine Offenbarungsgeschichte handelt. Denn es wird hier kein Grundmuster im Handeln Gottes offenbart, etwa dass dann, wenn zum Beispiel zwei Prediger, die wegen ihrer Tätigkeit im Gefängnis sitzen, was heute durchaus möglich sein könnte, mitten in der Nacht Gott loben und Gott dann die Gefängnistüren öffnet. Denn wie viele gefangenen Geschwister sind schon in Gefängnissen umgekommen? Ohne dass Gott ihre Gefangenschaft auf einer wundersamen Weise beendet hätte. Die Offenbarungsgeschichte, die zur Zeit der Apostel stattfand, war einmalig. Die Befreiung aus dem Gefängnis war ein Wunder. Und solche Wunder haben das Wirken der Apostel begleitet und dienten ihrer Legitimierung als Apostel. Denn es wurde damit offenbar, hier ist Gott am Werk und Paulus und Silas sind seine Diener. Wunder dieser Art dürfen wir nicht immer erwarten. Gott kann sie natürlich selbstverständlich tun. Aber es ist eben halt keine Selbstverständlichkeit, dass wir sagen dürfen, wenn wir in Gefängnissen oder anderen Nöten ist, dass der Herr auf wunderbare Weise einschreitet. Und so wäre es für alle ein Hohn, die gegenwärtig zum Beispiel in kommunistischen oder islamisch regierten Ländern um ihres Glaubens willen in Gefängnissen oder Arbeitslagern sitzen würden, wenn wir jetzt dann zu ihnen sagen würden, erwartet, dass Gott so, wie er damals die Apostel befreit hat, auch euch aus euren Gefängnissen befreien wird. Das wäre eine völlig vollkommene falsche Schlussfolgerung des Textes, den wir hier gelesen haben. Ebenso falsch ist die Erwartung, wenn wir Gott loben, dann tut er Wunder. Von daher, lasst uns auf dem Boden der Tatsache bleiben, dass das, was uns hier als Wunder berichtet wird, zu den Zeichen der apostolischen Zeit gehört. Und nun stelle ich die Frage, welchen Anlass haben wir heute, Gott zu loben und zu singen? Denn angesichts allen Leides in der Welt und alles Missgeschickes im Leben wirkt doch der Gesang der meisten Christen heute viel eher wie ein Ausdruck der Angst. So wie bei einem kleinen Jungen, der im dunklen Keller seine Angst damit überwältigt, indem er umso lauter singt. Könnten die Ungläubigen dann nicht sagen, ist ihr Gesang nicht Flucht vor der Wirklichkeit? Sollte der Grund für das gesungene Gotteslob nicht das Wunder und die Tatsache der Erlösung von uns in Christus sein? Besinnen wir uns darauf, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat, dann haben wir wahrhaftig Anlass, Gott zu loben. Nicht nur heute am Sonntag, sondern das ganze Jahr, jeden Tag, ja stetig. Denn noch leben wir in der Gnadenzeit. Und Gott kann jederzeit noch das Wunder tun, dass er im Tode verlorenen Menschen zur Umkehr kommen lässt, zur Erkenntnis und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Denn er baut seine Gemeinde durch das Wort der Apostel, das wir predigen. Und so, wie Gott damals dem Gefängnisaufseher durch das Wort des Paulus zur Umkehr und zum Glauben führte und zur Gemeinde Jesu in Philippi hinzutat, so tut Gott es auch heute noch. Wenn auch nicht in Scharen wie in den Erweckungszeiten unserer Glaubensväter. Tatsache ist auch noch, dass es heute noch Gemeinden gibt, wenn es auch nur wenige sind, wo das Wort Gottes in aller Klarheit noch verkündigt und gehört wird. Auch das ist ein Anlass, Gott zu loben. Nun stellt sich auch die Frage, warum wird das so hier explizite genannt mit dem Lobgesang? Warum eigentlich sollen wir singen? Nun, beim Gesang wird das Gesagte durch Melodie und Rhythmus in eine ganz neue Form gebracht. Das Wort wird unterstrichen, neu betont und durch Höhe und Tiefe verziert. Gesang ist über die bloße wörtliche Rede hinaus ein Mittel der feierlichen, fröhlichen oder auch ernsten und ausdrucksvollen Kommunikation. Gott, der Schöpfer, hat uns diese Gabe des Gesangs gegeben und so sollten wir auch zu seiner Ehre singen. Wir singen bekanntlich Lieder aus dem Gesangbuch, die meistens schon über mehrere hundert Jahre alt sind, oder einem Psalm, der schon 3000 Jahre alt ist. So ist es ein schönes, wohlgeordnetes und feierliches Anrufen Gottes, wenn wir etwa singen, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, oder wir singen, Herr, erbarme dich. Nehmen wir es uns doch wieder ganz bewusst vor, auch Gott im Gesang anzureden. Eines wollen wir aber dabei beachten, dass die Lieder, die wir singen, nicht bloß Bestandteil eines Gottesdienstes sind, so nach dem Motto, sie dienen uns zur Unterhaltung oder zur Auflockerung, sondern sie sind Teil des Gottesdienstes, genauso wie die Predigt und das Gebet. Denn Gott fordert uns in seinem Wort ausdrücklich auf, singet dem Herrn. Und darum sollten wir genau darauf achten, dass der Gesang in der Gemeinde dem Wort Gottes gemäß ist und wenn möglich Lieder, Schriftlesungen und Predigttext thematisch einander zugeordnet sind, so dass der Gottesdienst eine Einheit bildet. Ich weiß, dass das nicht immer klappt, aber es sollte das Ziel sein. Und für uns als Gemeinde ist das Lied das Medium, Gott in einer schönen, wohlklingenden Form anzureden und zu loben. Und es ist wahrlich keine Schande, wenn wir auch in unseren Familien oder bei sonstigen Treffen mit Geschwistern wieder Gott zum Lobe christliche Lieder singen. Denn dazu heißt es auch im Psalm 22, Vers 4, Gott thront über dem Lobgesängen seines Volkes. Schon im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, hören wir von dem Lobgesang des Mose nach dem Auszug aus Ägypten. Nun, wenn wir uns in die Lage nun versetzen von den beiden im Gefängnis zu Philippi, so müssen wir sagen, dass ihnen doch eigentlich Gedanken der Verzagtheit und Bitterkeit, Ausdrücke des Zorns und des Unwillens menschlicher viel näher lagen, als freudige Loblieder zu singen oder gar zu beten. Ein Betrachter ihrer Lage und wie es dazu kam, hätte einen dreifachen Groll doch eigentlich in ihren Herzen erwecken können, was doch eigentlich menschlich verständlich wäre, weil wir dazu neigen von unserer alten Natur aus. Zum Beispiel gegen die geldgierigen, verleugnerischen Besitzer der Magd, welche durch ihre boshafte Anklage alles Elend verursacht hatte. Oder gegen die oberflächlichen, ungerechten Richter, welche statt sorgfältiger Untersuchung so schnell und leichtfertig ihr Urteil gesprochen hat. Oder gegen den diensteifrigen Gefängnismeister, der, um Anerkennung bei seinen Vorgesetzten zu finden, die Qualen der armen Gefangenen durch das Einspannen der Füße noch erhöht hatte. Wer von uns kennt nicht die Macht der grimmigen Gedanken, womit Satan unser Herz in solchen Zeiten erfüllen will und uns unglücklich machen will? Und wir haben gehört, statt zu grollen und zu hadern, sollten wir wie Paulus und Silas anfangen zu beten und einen Lobgesang anzustimmen. Das war Gnade, die ihren Eindruck auf andere nicht verfehlen konnte. Dieser Lobgesang in der Nacht der Trübsal war eine bessere Empfehlung des Evangeliums als viele Zeugnisse in der Freiheit. Denn wenn die Welt Menschen sieht, die im Leiden fröhlich sind, so sucht sie nach einem Grund solcher Freude und wird dadurch empfänglich für die frohe Botschaft und von dem, der allein solche Freude geben kann, unseren Herrn Jesus Christus. So lasset uns in aller Trübsal, Anfechtungen und Leiden, in dem der ein oder andere sich befinden mag, uns an das Verhalten von Paulus und Silas im Gefängnis denken. Sie sahen ihr Leiden nicht als eine bittere Notwendigkeit, sondern als ein Vorrecht an. Sie wussten, dass solche Misshandlungen und Leid um Jesu Willen keine Schande, sondern eine Ehre ist. Und deshalb lasst uns in solchen Zeiten nicht verzagen, schaut nicht auf das Sichtbare und Fühlbare, sondern allein auf unseren Herrn. Er hat seinen Plan mit dir und mit mir fertig, und das wollen wir im Glauben gehen, auch wenn äußere Umstände uns etwas ganz anderes aufzeigen. Und wir dürfen wissen, dass nichts, was uns passiert, unendlich ist. Gott steht über den Dingen und wird zu seiner Zeit nach seinem Willen eingreifen. Sicher nicht so, wie wir es vielleicht erbeten oder erwartet hätten, aber doch so, dass es zu unserem Besten sein wird. Das soll uns zum Trost sein. Ich schließe mit einem Wort aus dem 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 2, Vers 16. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Amen. Ich darf drum